Nicht nur die Jahreszahlen wechseln, auch Bestimmungen wechseln im neuen Jahr. Gesetze wechseln im neuen Jahr. Gebühren, Postfinanz wird mehr Gebühren, die wechseln. Eins bleibt. Gottes Treue. Das gilt, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Das gilt auch im neuen Jahr. Darauf können wir uns verlassen. Das Wort steht am Anfang vom Korintherbrief und ist eine Einladung, eine Erinnerung an Korinther. Und diese Erinnerung, treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn, die gilt auch uns. Nicht nur der Korinther. Es wird im Brief so wunderbar gesagt, im Vers 2, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Ort, dort wie hier. All denen, wo der Name von Jesus anrufen, denen gilt auch der Predigtext, der Korintherbrief. Ihr seid berufen worden. Die griechische Form aurist redet von einer abgeschlossenen Handlung. Das ist passiert bei den Korinther. Ihr seid berufen worden. Wie ist das bei uns? Haben wir den Ruf vernommen? Haben wir ihn gehört? Und haben wir den Ruf von Gottes auch gehört, dass wir gewusst haben, wir sind gemeint? Er hat uns gerufen, er hat mich gerufen. Haben wir den Ruf Gottes so vernommen? Vor 10 Jahren, 1998, bin ich auf dem Jakobsweg in der Schweiz unterwegs gewesen, von Gossau bis Lausanne, mit Rucksack und Zelt damals, 10 Jahre jünger gewesen. Und ich habe ein paar Mal müssen daran einmal ja läuten mit dem Handy, weil ich nicht gewusst habe, wo der Weg durchgeht. Ich habe sie gefragt, kannst du auf dem PC schauen? Zuerst haben wir einen kleinen PC-Kurs noch müssen geben, dass sie weiss, wo schauen. Und kannst du mir sagen, wo der Weg durchgeht? Und bei dieser Gelegenheit hat sie mir gesagt, du kannst dann beim Hans, bei meinem Bruder in Belp übernachten. Ich habe mit ihnen geredet. Also habe ich einen Abstecher auf Belp gemacht. Bin durch Gümligen durchgelaufen. Und dann war es mir, wie ich meinen Namen würde hören. Max. Bin weitergelaufen. Dann hat es schon ein bisschen wieder lauter getönt. Ist jetzt das mein Name? Ruft jemand nach mir? Habe ich gedacht, nein. Nur nicht halten, nur nicht umkehren, nur nicht auffallen. Da in Gümligen kennt mich niemand. Dann ist es noch lauter geworden. Habe ich gehalten und umgeschaut. Da kommt tatsächlich meine Nichte, eine Tochter vom Hans, kommt zu mir zu rennen. Die hat mich gesehen aus ihrem Büro. Oben runter hat sie geschaut und hat mich gesehen durchlaufen. Und so hat es eine schöne Begegnung gegeben. Vielleicht geht es uns auch so mit dem Ruf von Gott. So ist es mir gegangen bei der Berufung ins Seminar. Bin ich jetzt wirklich gemeint? Ruft Gott mich? Wollt er mich? Ja, er will dich. Und er erinnert in dem Vers Korinther und dich daran, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In der ersten Gemeinde, wo ich war, da haben wir die Leute, die Mitglieder werden wollten, immer zu uns eingeladen in die Brüderratssitzung. Die haben uns erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und wir haben jedes Mal gestaunet, was für Möglichkeiten Gott hat, was für verschiedene Wege Gott begeht, um Menschen zu rufen. Das war nicht einfach immer der gleiche Weg, Evangelisation führen gehen und nachher sich bekehren, sondern ganz unterschiedliche Wege haben die Menschen erlebt, wie Gott sie gerufen hat. So unterschiedlich sie ihre Berufung erlebt haben, so einhellig haben sie dann uns können sagen, eines Tages hörte ich, dass Jesus lebt, dass er für mich starb und auch verstand. Seine Freude füllte nun mein Leben ganz. Alles wurde neu, als ich ihn fand. Der Ruf von Gott, so wird an anderen Stellen in der Bibel gesagt, ist allein im Ratschluss Gottes begründet. Das heisst, es ist rein seine freie Wahl gewesen von Gott. Er hat sich durch nichts beeinflussen lassen. Er hat sich nicht beeinflussen lassen von unseren Qualitäten. Er hat uns nicht gerufen, weil wir so gut gelebt haben, weil wir so gescheit sind, weil wir so schön sind, weil wir so erfolgreich sind in der Gesellschaft und im Beruf, sondern er hat uns gerufen, weil er das hat wollen. Und er hat dich gerufen, weil er dich hat wollen, weil er dich geliebt hat. Deshalb hat dich Gott gerufen. Ich glaube, da können wir nur immer wieder staunen, dass er gerade mich und dass er gerade auch dich gerufen hat, weil er dich hat wollen und weil er dich geliebt hat. Wenn ich mit meinen Gossauer Kollegen unterwegs bin, sei es im Alpstein oder irgendwo, wo wir herfahren mit einer Tageskarte, dann fängt dann einer an und sagt, es gibt ja schon komische und gespässige Leute. Dann erzählt er mir irgendwo eine Begebenheit, die er erlebt hat. Meistens sind es Leute, die ich auch kenne, weil ich dort der Prediger war. Und wenn er dann nochmal so sagt, es gibt ja so komische und gespässige Leute, dann sage ich, ja, es gibt komische und gespässige Leute, so wie du und ich. Dann tun wir miteinander diskutieren, reden darüber und dann staunen wir. Wir staunen über die weite Liebe, die Gott hat, dass er alle die komischen, die wir jetzt im Kopf haben, dass er die liebt und dass er die berufen hat. Und wir schämen dann uns manchmal auch über unser klein karierte Denken. Es nur das im Blick hat, wo uns entspricht, wo einigermaßen zu uns passt, wo liebenswert ist. Und Gott, er beruft, wenn er will. Er fragt uns nicht, soll ich den oder die berufen, sondern Korinther haben erlebt, er hat uns berufen. Und ich denke, auch wir haben das erlebt, dass Gott uns gerufen hat. Und wir haben es gemerkt, er hat mich gemeint, er hat mich willen. Gott ruft immer noch. Noch ruft Gott. Auch heute ruft er Menschen zu sich. Auch da in Bruck und überall, wo sein Evangelium verkündigt wird, da ruft Gott Menschen zu sich. Ihr seid berufen worden. Wir können fragen, wozu hat denn Gott uns berufen? Wir sind ja nicht alles Prediger oder Missionarinnen, sondern er hat uns berufen. Wahrscheinlich denken wir bei dem Wort Berufung zuerst an die Berufung zu einem bestimmten Amt oder zu einer bestimmten Aufgabe. Wie das Paulus am Anfang, gerade vom 1. Korintherbrief sagt, Paulus, berufen zum Apostel Christi durch den Willen Gottes. Aber da bei dem Vers geht es jetzt eigentlich um die allgemeine Berufung. Und die allgemeine Berufung, die geht jeder spezifischen Berufung voraus. Gott ruft alle. Ihr seid berufen worden zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Was heißt das jetzt konkret? Was bedeutet das jetzt, dass wir zur Gemeinschaft mit Jesus berufen sind? Ist das ein Gefühl? Schwierig zu umschreiben, was Gemeinschaft ist. Wir gehen vielleicht heim von einem Anlass und sagen, wir haben eine schöne Gemeinschaft gehabt. Wir können es nicht recht begründen. Warum? Ist es einfach ein Gefühl oder ist es mehr? Ich glaube, so viel können wir festhalten. Allein kann man keine Gemeinschaft erleben. Wenn ein Mensch nur allein ist, kann man keine Gemeinschaft erleben. Es braucht mindestens zwei dazu. Und Gemeinschaft entsteht durch Anteil geben und durch Anteil nehmen. So leist das griechische Wort Koinonia eigentlich zu Herren. Wenn ich Anteil gebe von mir und jemand nimmt Anteil an dem, was ich ihm jetzt gebe, dann haben wir Gemeinschaft. Und umgekehrt auch, wenn mir jemand Anteil gibt von sich, ich höre zu und ich nehme einen Anteil, dann erlebt man Gemeinschaft. Vor einem Jahr habe ich gesehen, es hat eine günstige Tageskarte irgendwo in einer Gemeinde. Im Tessin ist schön Wetter, also kann ich die holen. Gar nicht Tessin. Ich hätte schon gerne mal um den Monte Caslano rumlaufen. Jetzt bin ich in Zürich im Zug. Wir fahren schon ein Stück. Plötzlich kommen Kondukteure. Mehrere. Sie wollen von jedem Passagier wissen, wo bist du eingestiegen und wo steigst du wieder aus. Jetzt mein Gegenüber ist ein älterer Mann, so wie ich, oder? Ja. Der hat gesagt, Winterthur, Gamona. Wo die weg sind, habe ich gesagt, ich bin in Winterthur aufgewachsen. Und dann sind wir in ein Gespräch gekommen. Er hat gesagt, ich bin im Tech in Winterthur und bin deshalb dort in Winterthur geblieben. Unser Gespräch hat sich bis nach Lugano hingezogen. Wir haben über das geredet, was wir gemacht haben beruflich, über das, was wir jetzt machen. Er geht ins Tessin, das Rustico, schön ausbauen, ich gehe wandern. Er hat Elektrotechniker gelernt, den eigenen Betrieb gehabt. Ich habe ihn gefragt, ich habe einen Enkel, der Elektriker werden will, hat er Zukunft? Er hat mir gesagt, ja, hat sich bestätigt. In Lugano sind wir ausgestiegen. Er hat mich begleitet und hat mir den Zug gezeigt, wo nach Caslano fährt. Und wir haben uns mit Handschlag verabschiedet. Wie manchmal sitze ich jetzt aber im Zug, ohne mit dem Gegenüber ein Wort zu wechseln. Und wenn wir so im Zug sitzen allein, ohne dass wir mit dem anderen reden, obwohl wir so nahe sind, entsteht keine Gemeinschaft. Und wir können sogar da innen sitzen, ganz nah bei den anderen Menschen. Wir können heimgehen. Niemand hat gross mit uns geredet. Wir haben niemand gross mit jemandem geredet. Und wir denken, ich habe keine Gemeinschaft gehabt. Gemeinschaft entsteht, wo man Anteil gibt und wo man Anteil nimmt. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Er gibt uns Anteil, Jesus, an seinem Leib und an seinem Blut, an sich selber. Daran werden wir bei jedem Abendmahl erinnert. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Also der Paulus sagt, das Brot, das wir brechen, das gibt doch uns Anteil am Leib Christi. Der gesegnete Kelch, für welchen wir danken, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Der Kelch gibt uns Anteil am Blut Christi. Jesus gibt uns Anteil an sich selber, an seinem Leben, an seinem Tod, an seiner Auferstehung, an seinem Heil. In ihm sind wir versöhnt, durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Er gibt uns aber auch Anteil an seiner Liebe. Er liebt uns. Und er gibt uns Anteil an seinem Wort. Wir sind vorwiegend Empfangene. Wir empfangen von Jesus. Und daran erinnert doch jetzt der Paulus Korinther Ich bin berufen zur Gemeinschaft, zur Anteilnähe von dem, was Jesus euch gibt, was Jesus euch schenkt. Sicher, an mir könnt Anteil geben. Wir können ihm unsere Sorgen nennen. Und dann haben wir einen, der sich unsere Sorgen dort annimmt. Er hört uns wirklich zu, wenn wir Sorgen haben. Und er sorgt für uns. Wir können ihm Anteil geben an unserer Freude, die wir erleben. Wir können ihm Dank geben und dürfen ihm Danksagung darbringen. Wenn wir so in der Gemeinschaft leben, dann bedeutet doch das, dass wir nie mehr allein sind. Wir sind nicht irgendein winziges Pünktli, ein einsames winziges Pünktli unter Millionen von Menschen. Wir stehen nicht als ein Einzelgänger am Rand der Gesellschaft, sondern da, wo wir sind, da sind wir mit Jesus verbunden. Da leben wir in dieser Gemeinschaft mit ihm, weil er uns Anteil gibt und wir Anteil nehmen und weil wir mit ihm reden und er uns Anteil nimmt. Ein bisschen gegenwärtig für mich ein sehr auch schwer verständliches Buch. Das kann nur ein theologisches Buch sein, das so schwer verständlich ist. Dogmatik von Otto Weber, zwei dicke Band, steht natürlich schon seit 40 Jahren in meinem Bücherregal, seit der Seminarzeit. Ich habe ein Kapitel daraus gelesen. Jetzt lese ich es einfach mal durch. Ich denke, jetzt habe ich Zeit und lese das einfach durch. Es ist nicht immer so einfach zum Verstehen. Aber ich habe mich sehr gefreut über einen Satz, der ziemlich am Anfang von der Dogmatik steht. Dort steht, christlicher Glaube ist wesenhaft Christusglaube. Und er schreibt dann und sagt, christlicher Glaube ist nicht in erster Linie Glaube als Christentum oder als Dogma an einen Lehrsatz oder einfach das für wahr halten, sondern christlicher Glaube ist Glaube an eine Person. Und dann schreibt er, indem er Christusglaube ist, ist er in jedem Fall ein Verhalten und ein Verhältnis gegenüber der Person Jesus Christus. Ich finde das eine so schöne Definition. Glauben ist nicht einfach, ich halte für wahr, dass es einen Gott gibt und dass Jesus einmal geboren ist, sondern Glaube führt in Beziehung zu Jesus Christus. Natürlich können wir einfach auch ein gutes Christentum leben. Wenn wir nochmal bei dem Bild bleiben, im Zug, in dem Abteil, wo wir dort drin sitzen, dann können wir dort drin einfach mitfahren. Wir lassen uns nichts zu Schulden kommen. Wir verhalten uns korrekt und halten uns alle Regeln. Das Billett haben wir gelöst, ganz klar, wenn wir dort drin sitzen. Wir sind ehrliche und anständige Menschen. Der Apfel tun wir schön versorgen. Auf dem Handy haben wir natürlich nur gute Sachen drauf, nicht schlechte. Bibeln auch und andere Sachen. Wir sind hilfsbereit und halten und helfen allen Menschen. So kann man in dem Christentum mitfahren und alles genau tun und machen, ohne dass man mit Christus Gemeinschaft hat. So können wir auch Christentum leben. Alle Regeln halten, schön mitgehen, wie es der Brauch ist und wie die Regeln es sagen. Aber der Paulus sagt, nein, ihr seid doch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, mit Jesus Christus, unserem Herrn. Drei Hoheitstitel hat es da. Sohn, Christus und Herr. Und wenn wir mit dem Herr Gemeinschaft haben, dann gibt das unserem Leben Halt und Zuversicht. Ich habe mich gefragt, warum setzt der Apostel Paulus der Vers, der Korinther, gerade am Anfang, her. Warum sagt er das am Anfang von dem Brief? Haben Korinther das vergessen, wozu sie berufen sind? haben sie es aus den Augen verloren. Es macht ganz den Arsch ein. Wenn man nach einem Korintherbrief liest, das sind die Eingangsworte, dann wissen wir, warum der Paulus das gesagt hat. Dort steht nämlich, was sie umtrieben hat und was sie beschäftigt hat. Alles andere hat sie beschäftigt, wieder der Christus. Die haben sich gestritten, sie haben Parteien ergriffen. Ich gehöre zum Paulus, nein, ich zum Apollos. Und die anderen haben gesagt, ich zum Kephas. Die Dritten haben gesagt, ich zu Christus. Und der Paulus hat ihnen müssen sagen, hey, ist Christus zerteilt? Oder ist der Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder ist es Christus? Da merken wir, wie sie schon das Zentrum verlassen und sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt haben, wieder mit dem Jesus. Später haben sie sich mit der Gabe beschäftigt. Welche Gabe ist wohl die grösste? Und man merkt, wenn man dort 1. Korinther 12 bis 14 lesen, da ist es hin und her gegangen. Da ist es auch darum gegangen, sich zu profilieren mit dieser Gabe. Sie haben sich mit dem beschäftigt. Und der Paulus hat gesagt, ihr eifert nach den größeren Gaben, dann will ich euch einen Weg zeigen, der weit besser ist. Und er hat ihnen den Weg von der Liebe gezeigt. Wie leicht können wir das Wichtige und Wesentliche aus den Augen verlieren. Auch als Gläubige, als Gemeinde, auch als Prediger. Ich weiss, wovon ich rede. Als Prediger, da gibt es so viel zu erledigen. Administration, Vorbereitungen, Sitzungen, Besuch, dass ich manchmal keine Zeit hatte für Gemeinschaft mit Jesus. Ich muss natürlich korrekt sagen, dass ich mir manchmal keine Zeit genommen habe für Gemeinschaft mit Jesus. Das war nur noch Arbeit. Einfach die Arbeit, die Vorbereitung für die anderen. Aber für die persönliche Beziehung hat es manchmal nicht gelungen. Ich musste mich gerade herstürzen. Für die Vorbereitung, die musste fertig sein, für die Predigt. Mir hat eines geholfen, das, was Jesus zu der Martha gesagt hat. Da wird uns im Lukas 10 die Begebenheit berichtet. Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie solle mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles, doch eines ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Der Konflikt, in den sind alle gestellt, der Konflikt zwischen Martha und zwischen der Maria. Wir können jetzt nicht sagen, das ist ganz Martha und das ist ganz Maria. Wahrscheinlich haben wir alle in uns einen Anteil von der Maria und einen Anteil von der Martha. Es kommt aufs Verhältnis drauf an. Jetzt haben wir ja am Anfang schon ein bisschen Weihnachtslieder gesungen, viel von Weihnachten gehört. Und zu dieser Zeit gehören ja auch die Orangen und Mandarinen. Und manchmal, wenn man die schält, das ist doch so eine dicke Schale und nur ein kleiner Kern. Das ist mein letzter Punkt. Dicke Schale, kleiner Kern. Wenn ich jetzt so Weihnachten zurückschaue, was da alles gemacht wird an Weihnachten, schon die Werbung, Oktober, November kommt schon die Werbung, alle Definitionen über die Weihnacht. Das ist Fest von der Liebe, das Fest vom Licht, das ist ein Familienfest. Alle Konzerte und Aufführungen. Dann habe ich den Eindruck, das ist so wie eine dicke Schale, aber ein kleiner, kleiner Kern. Wo ist denn der Kern jetzt von dieser Botschaft? Oder ist es nur Schale? Die Schale kann man so schön polieren. Hm? Es ist schön glänzig und gross. Wir wissen den Kern von der Botschaft an Weihnachten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Zuerst ist gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. So der Retter ist euch geboren. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich seines Sohnes der Liebe versetzt, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Gott hat uns in Jesus Christus aus der Macht von der Finsternis errettet. Aus dieser Macht, aus der wir nicht allein können rauskommen können. Aus dieser Macht, die unser Leben und unsere Beziehungen zerstören wollte und uns von Gott wollte trennen. Aus dieser Macht heraus hat er uns errettet und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes. Das heisst, in dem Bereich, wo jetzt Jesus dort herrscht und regiert. Dort sind wir jetzt. Und dort sind wir in seiner Hand. Es gibt die wunderbaren Bilder. In dem Reich, bei Jesus, sind wir in seiner Hand, wo uns niemand rausreissen kann. Und wir leben unter dem Schirm vom Höchsten, wo Schutz und Geborgenheit zu finden ist. Ich weiss, es braucht immer beides. Es braucht immer Schale und den Kern. Und es gibt immer Martha und Maria, da ist nicht zu trennen. Es braucht beides. Aber das Verhältnis kommt darauf an. Ich bin für eine schöne, gute Schale. Ich bin für eine schöne Weihnachtsfeier. Gehört alles dazu mit Geschenken und Weihnachtsbaum und so weiter. Aber der Kern muss doch durchkommen. Ich bin für ein gutes Gemeindeprogramm. Aber ich weiss, dass ein Gemeindeprogramm kann ausufern zu einer dicken Schale. Viel Administration, viele Sitzungen, Zeug und Sachen. Und ich frage, hey, wo ist der Kern? Wo ist der Kern in dem Gemeindeprogramm? Und ich bin für feierliche Gottesdienste. Aber manchmal kann es auch so eine dicke Schale geben. Und ich frage, sind wir? Wann kommen wir zum Kern? Wann kommen wir zum Eigentlichen? Danke, wir wollen uns auf das konzentrieren. Auf das, was wir heute hören. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Das ist nicht nur eine Erinnerung, sondern das ist doch eine neue Einladung an uns alle. Ihr seid doch alle mal berufen worden. Wozu sind wir berufen worden? Zur Gemeinschaft. Dass wir Anteil nehmen von dem, was Jesus gibt. Es ist eine Einladung zur Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft zu suchen und bei Jesus zu bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, deine Wege will ich gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenshaft. Amen.